Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Podcast zum Thema Stutenmanagement und Fruchtbarkeit. Ich freue mich sehr, Herrn Professor Stanislaus von Korn zum heutigen Podcast zu begrüßen. Er unterrichtet und erforscht seit über 25 Jahren die Fachgebiete Tierzucht sowie Pferdezucht an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Und seine Fachgebiete sind Stutenmanagement und Exterieurlehre. Eine Frage direkt zum Start. Woran erkenne ich denn, dass meine Stute bereit für eine Bedeckung und auch bereit für die anschließende Trächtigkeit ist?
Ja, das ist eine große und wichtige Frage, denn jetzt mit Beginn der Deckezeit, die ja dann von März bis September sich hinziehen wird, werden wir ja sehen, dass die Stuten sich anders verhalten. Also einmal im Verhaltensmodus der Stuten und zum anderen aber auch an den äußeren Rossezeichen. Und wenn man die äußeren Rossezeichen mal anschaut, dann ist das häufig zu sehen, dass sie etwas breitbeiniger stehen. Der Stutenschwanz ist beiseite gelegt. Manchmal sehen wir auch ein Wippen der Schamlippen und ein leichter Schleimausfluss an der Klitoris. Das sind so die wichtigsten Zeichen, die wir sehen, rein äußerlich. Aber auch die Duldung des Hengstes ist natürlich da. Ne? Und dann natürlich, was die Verhaltensformen angeht, aber da muss man ganz deutlich darauf hinweisen, auch, dass es da ganz große Unterschiede gibt bei den Stuten. Einige reagieren fast gar nicht im Verhalten, einige reagieren vollkommen verändert. Also zum Beispiel die Nervosität, die sogenannte Zickigkeit ist bei manchen Stuten stärker ausgeprägt. Dann aber auch die Empfindlichkeit beim Reiten. Das ist auch dann wieder ein Punkt, der auffällt. Vermehrtes Wiehern, vermehrtes Urinieren ist da. Überhaupt die Kitzligkeit beim Putzen merkt man das auch. Das sind alles so Punkte, die uns das deutlich machen, dass jetzt die Rossezeit beginnt im März, April dann. Aber wie gesagt, zwischen den Stuten bestehen wirklich große Unterschiede. Und deswegen gilt immer die Regel, beobachte deine Stute genau, ist ein abweichendes Verhalten zu beobachten.
Was sind denn gegebenenfalls Warnzeichen jetzt umgekehrt, bei denen man von einer Bedeckung absehen sollte?
Der Tierarzt sollte immer wieder bei dem Besamungsmanagement, bei der Bedeckung hinzugezogen werden, weil es eben auch um die Gesundheit geht. Und das ist einer von 4 Punkten, die mir jetzt spontan dazu einfallen, die man zu berücksichtigen hat, die Sie als Warnzeichen jetzt mal genannt haben. Das eine, die erste und wichtige Frage ist die Gesundheit und Kondition. Die Tiere, die Stuten müssen sich in körperlicher Fitness befinden, frei von Infektionskrankheiten sein, sodass sie wirklich die entsprechende Voraussetzung bringen, die rein physiologische und organische Voraussetzung mitbringen, dass man hier in die Bedeckung, in die Zucht mit der Stute einsteigt. Und dazu würde ich immer empfehlen, zuerst mal sich den Vorbericht anzuschauen, der die gesamte Faktenlage der Stute mal darstellt. Wie ist die Stute gesundheitlich aufgestellt, zuchthygienisch aufgestellt? In welchem Alter hat sie das letzte Mal abgefohlt? Gab es Aborte, gab es Resorptionen? Und diese ganzen Dinge, die aus dem Vorbericht hervorgehen. Das ist der erste Punkt. Aber zum Zweiten wird wahrscheinlich jeder Tierarzt, der dann auch die Besamung durchführt, auch auf eine klinische Untersuchung der Stute bauen. Da geht es dann um die Untersuchung des äußeren Genitals, rektale Untersuchung zum Abtasten von Gebärmutter und Eierstöcken. Das ist eben sozusagen die ganze organische Gesundheit, die auch noch festgestellt wird. Und in dem Zusammenhang ist eigentlich immer häufiger auch zu empfehlen, Tupferproben zu nehmen. Tupferproben sind Abstriche aus der Gebärmutterschleimhaut, die einfach eine bakteriologische Untersuchung zeigen, ob da eine Keimbelastung in der Gebärmutterschleimhaut liegt. Und wenn nicht, dann ist alles eigentlich im grünen Bereich, dann kann man da sicherlich gut weiterarbeiten. Aber da sollte man erstmal darauf hinarbeiten, dass man wirklich sieht, ist die Stute von Grund auf gesund? Und wenn da was nicht ist, dann ist das ein Warnzeichen, dass man dann in einem Punkt nochmal nacharbeiten, therapieren muss, um dann wirklich die optimalen Voraussetzungen für eine Trächtigkeit zu haben. Wenn die Voraussetzungen nicht optimal sind, kann man ganz eindeutig sagen, dann ist es vertane Zeit, vertane Mühe und es tut der Stute vielleicht auch weh, wenn man dann noch eine Bedeckung vornimmt und sie vielleicht traben wird. Soweit mal zu der Gesundheit. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, die Stute muss natürlich in einem optimalen Ernährungszustand sich befinden. Ernährungszustand optimal heißt nicht zu dünn und nicht zu dick. Wenn wir nach den Body Condition Score Noten gehen, dann ist das die Note zwischen 5 und 6 auf einer Skala bis 9. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ein Ausschlusskriterium ist für mich auch immer ein Alter. Das optimale Alter liegt zwischen 4 und 12 Jahren, aber wenn die Stuten dann älter werden, 15 Jahre, 16, 17, dann gehen die Eierstocksfunktionen einfach zurück, sodass es auch keinen Sinn macht. Vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich in der Praxis immer wieder sehe. Der Züchter, der Stutenhalter soll sich selbst fragen, habe ich genug Zeit? Denn man muss sich schon so ein bisschen kümmern. Habe ich entsprechende stallbauliche Voraussetzungen? Habe ich genug Know-how? Habe ich jemanden, der mich unterstützt? Und da muss man sich selbst auch fragen, was kommt auf mich zu und habe ich diese Voraussetzung selber auch persönlich?
Ja, definitiv wichtiger Punkt, ja. Sie hatten die Tupferproben angesprochen. In welchem Zeitraum vor der Bedeckung halten Sie diese denn für sinnvoll?
Wenn die Bedeckung jetzt geplant ist für eine, muss man ja planen und sagen, das ist dann für den April gemeint und dann sollte man wirklich ein paar Wochen vor der Bedeckung, vor der geplanten Bedeckung eine Tupferprobe nehmen, damit man im Fall, dass eine Keimbelastung vorliegt, auch nur mit einer Antibiotika-Behandlung vorbeugen kann. Sonst könnte man nicht mehr reagieren.
Ja. Von wie vielen Wochen sprechen wir da? Also sind es dann eher 3 Wochen oder?
3 bis 4 Wochen, aber das macht jeder Tierarzt nach Einschätzung auch. So in dem Bereich halte ich es für günstig, höre ich das immer wieder von der Tierarztpraxis.
Gut, gehen wir mal davon aus, dass wir eine gesunde Stute haben, die auch den entsprechenden Bodyscore-Index, wie Sie schon gesagt haben, erfüllt und auch sonst alles soweit gut ausschaut. Wie erhöhen sich denn bei einer solchen gesunden Stute die Chancen zusätzlich noch, dass sie auch aufnimmt?
Da gibt es eine ganze Reihe von Einflüssen, die jetzt zu nennen wären, aber ich will nur dann die wichtigsten Punkte mal nennen, die hier die Fruchtbarkeit der Stute beeinflussen und da mal herausstellen, was man besonders zu beachten hat, um die Fruchtbarkeit zu fördern. Jetzt mal abgesehen von jahreszeitlichen Schwankungen, weil wir wissen, das ist eine saisonale Angelegenheit beim Pferd, bei der Stute, wo die Fruchtbarkeitsbedingungen vor allen Dingen gut sind zwischen März und September. Aber wie gesagt, sollte auf jeden Fall der Ernährungszustand, hatte ich ja schon erwähnt, wirklich immer überprüft werden. Die Stute soll nicht zu dick und nicht zu dünn sein, weil das dem ganzen Hormonhaushalt für eine Fruchtbarkeit nicht gut tut. Aber ich empfehle auch immer, ein gewisses Fütterungsregime einzuhalten. Das in die Richtung geht, wenn wir uns jetzt mal eine Stute vorstellen, die die jetzt nicht tragend ist, die kein Fohlen führt, dann empfehle ich immer, dass man im November, Dezember, wenn wir jetzt planen, dass die Bedeckung im April sein soll, März, April, dass im November, Dezember schon die Kraftfuttergabe zurückgenommen wird um etwa 50%. Das sollte man natürlich nur machen bei solchen Stuten, die nicht ohnehin schon sehr dünn sind. Ja, aber wenn die in einem normalen Zustand sich befinden, dann würde ich immer empfehlen, die schon im Dezember, November die Kraftfuttergabe um 50% und bis zu 50% zu reduzieren. Das hat den Effekt, dass man dann nämlich 3-4 Wochen vor dem gedachten Decktermin die Kraftfutterlage wieder hochfahren kann und dann kommt es zu einem sogenannten Flushing-Effekt. Dieser Flushing-Effekt führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Damit wird Insulin produziert und Insulin fördert hier die ganze Stimulierung des Sexualzyklus. Das heißt, wir haben eine Aktivierung, eine aktive Unterstützung des Eierstocks damit gegeben, sodass wir wirklich durch die Ernährung einen sehr förderlichen Einfluss hier auf die Fruchtbarkeit, auf den Sexualzyklus bei der Stute haben. Wenn wir dann aber weiterdenken, da denken viele Züchter nicht dran, Dann sollte man aber auch wieder nach 3 bis 4 Wochen nach der Besamung oder Bedeckung die Kraftfutterration wieder zurückführen auf ein geringeres Maß. Warum? Weil nämlich der erhöhte Insulinspiegel, den wir jetzt ja erzeugt haben durch die höhere Kraftfuttergabe, hier dem Schwangerschaftsschutzhormon oder Trächtigkeitsschutzhormon Progesteron entgegenspricht. Und dieses Progesteron sorgt dafür, dass dieses kleine Embryo, was sich dann hoffentlich gebildet hat, gut in die Gebärmutterschleimhaut einnisten kann. Das ist der Umstand, den wir jetzt mit beachten sollten dabei. Also erst runterfahren, dann hochfahren und dann nachher wieder runterfahren, damit das nicht kontraproduktiv ist. Das ist ein bisschen speziell, aber wenn man sich das mal anschaut in den entsprechenden Lehrbüchern für die Tierernährung, für die Stutenernährung, dann kommt das immer wieder raus und das hat sich in der Praxis auch bewährt, dieses Prinzip, dieses Fütterungsregime. Bei tragenden Stuten, vielleicht nur das als Ergänzung, bei tragenden Stuten, die jetzt noch frisch gefohlt haben und einen Fohlen bei Fuß haben, man möchte die nächste Rosse oder die Fohlenrosse nutzen, da ist natürlich das Absenken des Kraftfutters nicht ratsam, nicht? Zu Anfang. Aber ansonsten ist das Fütterungsregime das gleiche. Mhm.
Gibt es da irgendwie Zahlen zu, wie dieser Flushing-Effekt sich im Verhältnis eben auswirken kann? Also in wie viel Prozent der Fällen dann die Stuten entsprechend trächtig geworden sind im Vergleich dazu, wenn man es nicht so machen würde?
Ja, also man spricht, es gibt unterschiedliche Untersuchungen dazu und einige sprechen von 10, einige sprechen von 20-30% höherer Konzeptionsrate, die wir dadurch erreichen, wenn wir das dann richtig machen. Also richtig machen meine ich, dass man auch dann hochverdaulichen Hafer füttert, der dann auch entsprechend diese Insulinausschüttung mitbewirkt und das kommt inzwischen immer mehr in die Köpfe rein. Und das ist aber noch nicht so bekannt, dass man das wirklich damit deutlich pushen kann. Die Untersuchungen zeigen es aber immer wieder. Bei anderen Tierarten übrigens auch. Und vielleicht noch eins, was die Ernährung angeht. Man sollte immer auf eine hinreichende Carotinzufütterung achten. Carotin ist das Beta-Carotin, vor allen Dingen in Möhren enthalten. Und wenn man hier etwa in der Größenordnung 3 bis 5 Kilogramm pro Tag der Stute gibt, die letzten 3 Wochen, dann hat man damit auch einen sehr positiven Einfluss auf die Ovarienaktivität. Und das kommt noch hinzu, was auch vielmals gemacht wird. Man kann genauso Luzerne-Grünmehl füttern in geringerer Dosierung. Und das, oder einige sagen auch Soja-Extraktionsschrot hat diese Wirkung. Aber ich kenne es eher und habe es immer wieder bestätigen lassen über Beta-Carotin, über Möhrenfütterung oder Luzernemehl. Mhm.
Wie wären da die Rationen dann so, die man ansetzen könnte?
Ja, in der Wissenschaft oder in der Untersuchung heißt es, rund 10 Gramm je Kilogramm Körpermasse Möhren je Tag. Und das, dann kommen wir etwa auf 3 bis 5 Kilogramm pro Tag. Das ist natürlich ein ganz schöner Beutel, den wir dann dafür füttern, jeden Tag und das über 3 Wochen. Das ist schon ganz ordentlich, aber wenn wir wirklich da das Beste zu tun, damit die Fruchtbarkeitsvoraussetzungen optimal sind, dann sollten wir diesen Aufwand nicht scheuen. Ein anderer Punkt, den Sie ansprachen, die hier letzten Endes noch als förderlich zu sehen sind, sind die ganzen Impfungen, die wir vornehmen müssten, um den Gesundheitsstatus zu stabilisieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Impfungen, die der Tierarzt dann auch sicherlich je nach Region, je nach Infektionslage auch mit empfehlen wird. Aber fest im Programm sind eigentlich hier das Equine Influenza, dann aber auch der Tetanus, Equine Virus Arteritis und dann der berühmte Equine Herpesvirus, EHV genannt. Dagegen sollte man unbedingt impfen und der Tierarzt, meine, der Tierarzt weiß es sicherlich besser als ich, der sollte immer daran denken, dass nicht nur die einzelne Stute geimpft wird, sondern auch der Bestand geimpft wird, weil sonst eine Kreuzinfektion wieder stattfinden kann. Der sollte dann auch zusehen, dass man ein Entwurmungsmanagement organisiert. Also nicht nur rein medikamentös entwurmen, sondern auch von der Stallhygiene, Absammeln von Kot, Stichwort, oder Hygiene mit beachten, dass man auch in der Weide den Kot mal absammelt und nicht nur liegen lässt. Und das führt zum gesamten Entwurmungsmanagement. Da muss man schon drauf achten. Nicht?
Ja, ganz, ganz wichtige Punkte, also die Fütterung und die tierärztliche Versorgung der Stute. Dann gibt es natürlich noch die Frage, wie sieht es denn in puncto Haltung aus und auch beim sportlichen Einsatz der Stute? Was ist denn da im Vorfeld der Bedeckung zu beachten?
Also was die Haltung angeht, sollte man unbedingt erstmal sagen, die tägliche Bewegung der Stuten in vertrauter Sozialgemeinschaft ist ganz wichtig, elementar, gerade in den ersten Wochen und Monaten. Die ersten Wochen und Monaten sind ja die, wo das kleine Embryo sich entwickelt, nicht resorbiert werden soll und sich in die Gebärmutterschleimhaut einnisten soll. Deswegen ist dieser Zeitpunkt ein ganz wichtiger Punkt, dass hier kein zusätzlicher Stress ist. Was die Haltung speziell angeht, da ist ja die Fruchtbarkeit der Stute genau auf die Zeit fokussiert, wo es langsam wärmer wird, wo die Tage länger werden, mehr Lichteinfluss da ist. Wenn wir mal ein trübes Frühjahr haben, wo das Licht nicht so richtig durchkommen kann, dann hat es ja auch schon angeboten, dass man Lichtprogramme fährt. Lichtprogramme, die dann vielleicht schon ab Januar eingesetzt werden, wo man mit etwa 200 Watt pro Box dann auch die Tiere, die Stuten zusätzlich mit Licht ja, unterstützen kann, weil das damit auch die Zyklustätigkeit unterstützt. Nicht? Man unterstützt nur die natürlichen Prozesse damit mit einem Lichtprogramm. Und auch wenn die Boxen hell sind, wenn Stuten verschiedene Möglichkeiten haben, sie unterzustellen, immer in die helle Box stellen, wo Licht reinfällt, weil das wirklich sehr stark auch in die Fruchtbarkeit, die Ovarienaktivität fördert. Und jeder Züchter, der eine Stute jetzt beobachtet, sollte unbedingt immer einen Rossekalender führen. Was beobachte ich, wann und was, wo fällt die Stute auf? Und dann kann ich besser reagieren, auch wenn ich mir überlege, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, erste Rosse, die Fohlenrosse nutzen oder zweite Rosse.
Da kommen wir auf alle Fälle nochmal drauf, genau. Zum Thema sportlicher Einsatz, Sie haben schon gesagt, die Bewegung ist natürlich sehr wichtig, auch zu Beginn der Trächtigkeit und jetzt im Vorfeld der Bedeckung gibt es da, gut, Sie hatten auch erwähnt, manche Stuten sind dann vielleicht zickiger und lassen sich es auch nicht so gefallen, dass man sie dann auch eine Weile nicht reiten kann. Gibt es da Empfehlungen Ihrerseits, wie man das vor der Bedeckung am besten handhabt oder ist es auch ganz individuell?
Ein Stück weit individuell ist das immer. Aber ich würde jetzt nicht empfehlen, mit einer rossigen Stute auf Turnier zu gehen. Auch wenn da physiologisch nichts dagegen steht. Aber meistens oder oft zeigen sich Verhaltensformen der Stute, die nicht gerade günstig sind dabei. Aber ansonsten kann die Stute, wenn sie dann tragend ist, wenn sie gedeckt worden ist, also im Vorfeld vor der Bedeckung steht nichts dagegen, es sei denn, sie ist hochtragend, das ist ein anderer Umstand. Aber wenn sie jetzt gedeckt ist, sie ist tragend, dann kann man die Stute weiter leicht sportlich nutzen, aber nicht mehr die großen Herausforderungen suchen und nicht mehr jeden Tag von einem Prüftag zum anderen gehen und transportieren. Dieser Standortwechsel ist ungünstig und dieser sensible Zeitpunkt, dass dieses Embryo sich einnistet in die Gebärmutterschleimhaut, der liegt zwischen dem 34. und 38. Tag. Und da müssen wir darauf achten, dass sozusagen in den ersten, sage mal, 40, 45 Tagen kein zusätzlicher Stress ist. Also in den ersten 2 Monaten, sag ich mal, in den ersten 1,5 Monaten nach dem Bedecken kein zusätzlicher Stress, keine besonderen Herausforderungen. Aber die letzten 2, 2,5 Monate, der Trächtigkeit natürlich auch nicht mehr. Und dazwischen ist man, ich würde jetzt keine großen, anspruchsvollen Turniere reiten, aber ansonsten ist eine normale Nutzung möglich.
Wenn wir nochmal zurückgehen, ein bisschen vor die Bedeckung. Wir sind jetzt mal davon ausgegangen, es ist eine gesunde Stute, es klappt alles soweit. Aber was sind denn typische Fertilitätsprobleme? Das ist ja ein Thema, was ganz, ganz viele Züchter beschäftigt, dass die Stute dann eben nicht aufnimmt, obwohl alles vielleicht ganz gut aussieht.
Richtig. In der Praxis stelle ich ab und zu vor, und das lasse ich mir auch immer wieder erzählen von Veterinären, die da unterwegs sind, die sagen, oft sind die Stuten in einer nicht hinreichenden Kondition. Ernährungskondition, Zuchttauglichkeit ist nicht gegeben. Deswegen, also das mal vorausgesetzt, dass Ernährung, Stress, Haltung, hinreichende Bewegung da ist, die gynäkologische Zuchttauglichkeit festgestellt worden ist, das ist alles in Ordnung. Dann gibt es trotzdem noch Möglichkeiten, wo die Fertilitätsprobleme deutlich zutage treten. Da gibt es zum einen eine erbliche Komponente. Es gibt ein Fehlen des sogenannten X-Chromosoms. Es wird immer wieder gesagt, dass das bei 5% der Stuten vorkommt. Und wenn die Körperzellen, auch die Geschlechtszellen, das X-Chromosom so nicht tragen, nicht, dann ist im Prinzip die Unfruchtbarkeit schon vorprogrammiert. Dann gibt es natürlich sowas wie Gebärmutterentzündungen, denen man vorbeugen kann durch Tupferproben. Das muss der Tierarzt mit kontrollieren. Es gibt aber schwerere Befunde in der Gebärmutter und auf den Eierstöcken. Das sind Tumore oder Zysten, also verschiedenen Genitalorganen. Das kann auch in Gebärmutterhals schon kommen. Überhaupt hormonelle Fehlsteuerungen können da eine große Rolle spielen. Gelbkörper, die sich nicht zurückbilden, die sind dann eben scheinbar immer trächtig, werden kommen gar nicht in Brunst. Und genauso eine Fehlsteuerung ist die sogenannte ECS, Equine Cushing Syndrom. Das ist eine der häufigsten Hormonstörungen, die wir bei Pferden haben. Früher hieß es immer, das haben ja nur die Ponystuten oder die älteren Stuten. Nein, man stellt in den letzten Jahren auch fest, dass auch Jüngere dieses Syndrom haben. Das ist eine Krankheit. Und die ist auch unheilbar. Die kommen einfach nicht mehr in Brunst, eine totale Hormonstörung da. Und ja, da muss man natürlich überlegen, was der Tierarzt dann dagegen machen kann. Der Tierarzt stellt auch häufig stille Brünsten fest. Die Tiere ovulieren, haben einen normalen Eierstockzyklus, aber sie kommen nicht äußerlich in zu erkennende Rossesymptome rein, was natürlich für den Züchter schwer ist. Er müsste immer nur über die Follikelkontrolle gehen in den Tierarzt.
Okay, das waren jetzt schon ganz, ganz viele Beispiele. Dazu auch die Frage, ob und ab wann sollte man die Rosse denn künstlich einleiten?
Künstliche Einleitung der Rossen. Da spricht man vom sogenannten Anspritzen. Das Anspritzen ist eine Induktion und Terminierung der Rosse bzw. des Ovulationszeitpunktes. Und wenn es wirklich gar nicht geht, manchmal wird es auch prophylaktisch gemacht, da hat aber jeder seine eigene Strategie. Aber im Prinzip ist es durchaus möglich, mit verschiedenen hormonellen Applikationen die Ovulation, sprich die Rosse, einzuführen, also zu induzieren oder auch auf einen bestimmten Punkt zu terminieren. Wann das möglich ist, die hormonelle Behandlung oder wann das sinnvoll ist, ich würde mal im ersten Punkt sagen, auf jeden Fall bei Problemstuten, die wir so ohne das nicht mehr tragend bekommen. Das ist sicher und wir wünschen uns wirklich ein Fohlen von dieser Stute, dann ist das sicherlich sinnvoll. Aber wir müssen auch überlegen, dass wenn wir das dauerhaft so praktizieren, die hormonelle Behandlung zur Erzeugung einer Rosse, dann selektieren wir damit automatisch langfristig auf eine Unfruchtbarkeit. Deswegen sehe ich sowas immer sehr kritisch. Ich kann aber auch den Stutenhalter verstehen, der sagt, Mensch, da habe ich meine schöne Stute und jetzt möchte ich noch ein zweites Fohlen von der, weil die sich gut gemacht hat. Das erste Fohlen war gut, dann verstehe ich den natürlich total auch, dass er sagt, jetzt muss ich mal einfach hier mit dem Tierarzt besprechen, welche hormonelle Therapie ich bei der Stute vornehmen könnte, damit ich wirklich doch das Fohlen bekommen kann. Wenn wir dann an die Frage kommen, soll ich die Fohlenrosse nutzen, ja oder nein, da kommen wir dann doch sowieso in eine heute recht breit vorzufindende Praxis, wie Tierarzt auch empfiehlt, wie man mit dem Anspritzen, mit dem hormonellen Unterstützung dann vorgeht. Da ist noch ein anderer Punkt. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf.
Ja, wobei wir können es auch jetzt ganz gut anschließen eigentlich. Also speziell diese Frage, wenn jetzt das, wie Sie gesagt haben, es ist eine halbwegs gängige Praxis, dass man sagt, okay, das eine Fohlen ist gerade da, jetzt nutzt man die Chance direkt und lässt die Stute nochmal bedecken. Wie stehen Sie denn dazu?
Da muss man Vor- und Nachteile abwägen. Und vielleicht noch mal vorweg, die Fohlenrosse ist die erste Rosse, die etwa in dem Zeitabschnitt 7 bis 15 Tagen nach der Geburt, nach dem letzten Abfohlen auftritt. Das ist die Zeit, wo aber noch nicht die Stute voll gereinigt ist, wo der Gebärapparat sich noch nicht voll regeneriert hat. Das müssen wir wissen. Und wir müssen auch wissen, dass einige Stuten sich eigentlich nur in dieser Fohlenrosse belegen lassen, weil anschließend, wenn die Milchleistung hochgeht, wir den sogenannten Laktationsanöstos haben. Also insofern ist das sicherlich schon mal angebracht, wenn man sich überlegt, nehme ich nur die Fohlenrosse oder nehme ich sie nicht. Aber wir müssen nicht nur die Vorteile sehen, die darin bestehen, dass wir 21 Tage Zeitgewinn haben, weil wir die erste Rosse gleich nehmen. Wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, bei der zweiten Rosse, die wir nehmen, zu stark in die Konkurrenzsituation mit der steigenden Milchleistung zu kommen, was auch nicht günstig ist. Nicht? Milchproduktion und Tätigkeit der Eierstöcke sind zwei Dinge, die sich etwas gegenläufig aussehen. Auf der anderen Seite ist aber wichtig zu sehen, dass bei 10-30% reduzierte Konzeptionsrate in der Fohlenrosse ist schon mal die Frage ist, ob wir diese überhaupt nutzen. Und außerdem macht es ja auch gar keinen Sinn, wenn wir einen Natursprung andenken, dass wir dann mit einer frisch abgefohlten Stute, die ihr Fohlenbeifuß hat, dann zig Kilometer unterwegs sind. Das macht auch keinen Sinn. Wo ist die praktikable Lösung, was ich immer wieder sehe in der Praxis, wo man hingeht? Die geht genau dahin, dass man sagt, ich will einen Kompromiss haben. Ich nutze die Fohlenrosse, um eine Tupferprobe zu nehmen, um den gynäkologischen bakteriellen Zustand zu testen. Und sollte etwas sein, habe ich Zeit, etwas noch zu tun. Dann wird die Stute aber angespritzt. Deswegen kam ich eben von der anderen Frage drauf. Und das heißt, 6-7 Tage nach der Ovulation, nach der Fohlenrossenovulation, spritze ich diese Stute an mit einem Prostaglandin. Das löst den Gelbkörper dann auf und stimuliert das Follikelwachstum. Und dann 4 Tage danach habe ich eigentlich auch die zweite Rosse. Eine zweite Rosse, die ich aber verfrüht habe. Und das sehe ich immer wieder, dass das eigentlich eine praktikable Lösung habe. Ich habe nicht zu viel Zeit verschwendet, in Anführungsstrichen verloren, besser gesagt, um bis zur offiziellen zweiten Rosse zu warten. Das sind mindestens 21 Tage. Aber ich habe außerdem einen hygienischen Befund, den ich in der Fohlenrosse nehme und kann jetzt auch noch hier relativ frühzeitig die Stute mit der frühzeitig eingeleiteten Rosse belegen. Mhm. Das ist so der Umgang, der in der Praxis sich jetzt inzwischen etabliert.
Ja, das klingt nach einem sehr praktikablen Kompromiss in der Tat. Das ist jetzt natürlich der Idealfall zu sagen, okay, die Stute hatte gerade ein Fohlen und jetzt überlegt man, man bedeckt sie nochmal. Was ist denn zu tun, wenn eine Stute bereits mehrfach nicht aufgenommen hat? Und wie viele Anläufe sind überhaupt ratsam?
Ja, das ist eben die Fruchtbarkeit der Fruchtbarkeitsförderung auch wieder. Und ich würde danach vorgehen, dass ich mir erstmal den Rossekalender anschaue, einen Rossekalender führe. Das ist also, man muss sich so ein System aufbauen. Das erste ein Rossekalender führen, weitere Unterstützung, wie ich schon erwähnt habe, ein Lichtprogramm in Erwägung ziehen, dass ich über mehr Lichteinfluss die Zyklusaktivität fördere, die Karotingaben, die ich schon angesprochen habe, eine Nähe zum Hengst ermöglichen, aber Vorsicht, dieses kann auch gefährlich werden für Hengst und für alle Beteiligten, oder mehrmals abprobieren, das heißt, die Stute in Hengstnähe bringen, vorübergehend. Und ich habe immer wieder beobachtet, dass auch der Natursprung in dem Fall helfen kann, weil wir da die höchsten Trächtigkeitsraten immer wieder bekommen. Und was von vielen eben auch immer wieder stärker akzeptiert wird, sind homöopathische Therapeutika, die ich doch in manchen Momenten als anscheinend erfolgreich sehe, nicht? kann ich jetzt kein Beispiel nennen, da bin ich kein Experte drin, aber ich höre das immer wieder, dass mit homöopathischer Unterstützung doch die Fruchtbarkeit der Stuten hier und dort aufgebessert werden kann. Und natürlich dann das als Nachsatz noch, wir müssen dann natürlich, wenn das alles nicht hilft, auch an die hormonelle Unterstützung denken, nicht? Über das sogenannte Anspritzen. Auch Verwenden eines Hengstes, von dem wir wissen, Frischsamen, der bedeckt, der hat eine hohe Befruchtungsrate. Nicht? Wäre auch nur unbedingt wichtig.
Sie haben jetzt schon den Natursprung erwähnt. Welche Art der Bedeckung empfehlen Sie denn generell und wie sollte man die dann durchführen und auch vorbereiten?
Ja, der Natursprung spielt eigentlich nicht so die große Rolle. Wenn wir mal die FN-Statistik uns vornehmen, dann sind das, glaube ich, nur 4-5% der Bedeckungen, die über Natursprung vorgenommen werden. Aber ja, bei Problemstuten, wenn da gar nichts hilft, sollten wir, bevor wir da gänzlich resignieren, wirklich den Natursprung nochmal probieren. Und dann der Natursprung entweder auf der Weide oder dass man den Natursprung aus der Hand praktiziert. Aber das ist, wie gesagt, nur in Ausnahmefällen so. Wenn eine Stute jedes Jahr ein Fohlen bringt, dann hat sie ihr Fohlen gerade geboren und dann muss man mit dem frisch geborenen Fohlen zum Züchter, zum Hengsthalter. Das ist immer so ein bisschen kritisch, also ich bin da gar kein Freund von. Aber wenn man die wesentliche Bedeckung und sich mal vor Augen führt, das ist das Versamen von Frischsamen, also die künstliche Besamung mit Frischsamen, und dann kann man davon ausgehen, dass wir eine relativ hohe Bedeckungsrate, also eine hohe Fruchtbarkeitsrate auch haben, die hier zwischen 60-70% auch liegt. Und wenn wir beim Natursprung von 80-90% sogar aussehen, ist das hier etwas reduziert. Und da denke ich, sind wir eigentlich auch schon gut mit aufgestellt. Nur wichtig ist, dass wir den richtigen Besamungszeitpunkt finden. Der Hengst weiß das beim Natursprung, auf der Weide vor allen Dingen. Aber wenn wir selber das in die Hand nehmen über künstliche Besamung, dann sollten wir flüssig konserviertes Sperma innerhalb von 12 Stunden versamen, weil das nur eine begrenzte Haltbarkeit hat und dann auch in entsprechenden Zeiten 2-mal, manchmal 3-mal vor dem Ovulationszeitpunkt, sodass wir sagen können, etwa alle 2 Tage mit Beginn der Brunst wäre eine Besamung praktikabel. Wenn wir Tiefgefrier-Sperma nutzen wollen, dann müssen wir näher an den Ovulationszeitpunkt ran. Dann würde ich immer empfehlen, dann sollte das so bei etwa 12 Stunden vor Ovulationszeitpunkt liegen. Dabei stellt sich die Frage, woher wissen wir denn, wann Ovulation ansteht? Und das muss der Tierarzt über die rektale Kontrolle machen, über Ultraschallkontrolle machen und sehen, wie weit ist der Follikel herangereift. Dann kann er auch sagen, der springt innerhalb der nächsten Stunden, innerhalb des nächsten Tages und innerhalb der ersten 2 Tagen. Das ist eben wichtig, dann, dass man das terminorientierte Besamung auch vornehmen kann.
Zu diesem Punkt auch noch, wann sollte denn die letzte Besamung stattfinden hinsichtlich der natürlichen Rosse im Jahresverlauf?
Im Jahresverlauf. Gut, da denke ich, wenn wir sehen, dass die ganze Rosse sich hinzieht bis in den September, dann ist im September der ganze Ovarienaktivität schon geringer. Die Eierstocksfunktionen nehmen ja zunehmend ab. Deswegen würde ich denken, und das ist so meine persönliche Empfehlung immer, lass uns das bis zum August versuchen. Aber wenn es bis dahin nicht geklappt hat, dann denke ich, sollte man das nächste Jahr nochmal ins Auge fassen. Und aber auch so ein bisschen überlegen, reflektieren, warum ist die Stute in diesem Jahr nicht tragend geworden? Das muss man dann mit dem Tierarzt besprechen, um dann fürs nächste Jahr, wenn dann die Zuchtsaison wieder anfängt, noch besser gewappnet zu sein. Es gibt immer Punkte, die man verbessern kann. Aber man hat ja, wenn die Rosse von März bis in September dauert oder von April bis August, dann hat man 6-7 Rossen, die man nutzen kann. Und eigentlich sollte es schon dabei klappen.
Sie hatten auch den Rossekalender ja schon erwähnt jetzt ein paar Mal. Wie führt man denn den? Haben Sie da Tipps quasi, wie man damit starten kann, wie man das macht, worauf man achtet?
Das individuelle Rosseverhalten der Stute soll da dokumentiert werden. Also wenn Sie nicht eine Stute im Stall stehen haben, sondern vier, fünf oder noch viel mehr Stuten zu betreuen haben, dann ist es wichtig, dass man für jede Stute Buch führt, wann die Rosse auftritt, wie lange sie dauert, welche Rosseanzeichen zu welchem Zeitpunkt beobachtet werden. Und das gibt einen wichtigen Hinweis darauf, wie die Rosse verläuft. Denn wenn man nicht diese erste Rosse nimmt, die im Frühjahr auftritt, oft sind ja die Rossen, die im März auftreten, gar nicht so fruchtbar, sondern wenn man Zeit hat, sollte man dann die Rossen ab April nutzen. Dann hat man dann aber schon einen Überblick, wie die Stute reagiert. Und dann kann man auch schneller sagen, ich plane die Besamung, wenn die dritte Rosse in der Saison auftritt. Jetzt bei Stuten, die nicht hochtrabend sind, die jetzt nicht abfohlen werden. Und dann kann ich mich orientieren, diese unterschiedlichen Rosseanzeichen auch deuten und dahingehend deuten, wenn ich denn das nämlich kombiniere mit den Follikeluntersuchungen dann vom Tierarzt, dann habe ich einen relativ sicheren, ja, sicheren Anhalt, um dann dieses Besamungsmanagement vorzunehmen.
Ja, aus dem man dann entsprechend lernen kann und ja auch sagen kann, wenn es dann eben das dritte, vierte Jahr ist, dann ist man da schon deutlich klüger und hat einfach einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt.
Richtig, richtig,
Ja.
genau.
Und wenn wir jetzt davon ausgehen, es hat alles geklappt, die Stute hat erfolgreich aufgenommen, früher oder später, je nachdem, wie oft sollte dann denn der Tierarzt zur Kontrolle kommen und die Stute untersuchen?
Da sage ich mal mindestens zweimal. Und das erste Mal sollte er kommen, um eine Ultraschallträchtigkeitsuntersuchung vorzunehmen, am 15. bis 17. Tag nach der Besamung. Das ist der Zeitpunkt, wo man mit neuer Ultraschalltechnik, mit der modernen Ultraschalltechnik, schon feststellen kann, ob die Befruchtung stattgefunden hat oder nicht. Da sieht man so ein kleines schwarzes Loch auf dem Ultraschallbild. Wenn das zu sehen ist, dann erstmal die größte Anspannung kann dann abfallen. Man kann auch sehen, ob da eine Zwillingsträchtigkeit vorliegt. Dann kann man schon frühzeitig gegen die Zwillingsträchtigkeit was tun, weil Zwillingsträchtigkeit ja unerwünscht ist, weil es ja zu geburtsschwachen Fohlen führt, weil aber auch das eine Fohlen absterben kann, das andere beeinflussen kann und so weiter und so fort. Deswegen kann man hier in diesem frühen Stadium, wo die Embryonen noch frei in der Gebärmutterschleimhaut herumschwimmen, kann man die einfach, kann man ein Embryo abdrücken, sodass das dann resorbiert wird. Das wäre eine Möglichkeit. Aber die zweite Untersuchung sollte man dann ruhig auch am, ja, 45., 46., 47. Tag vornehmen. Nämlich dann kann man sehen, ob diese Embryonen sich wirklich in die Gebärmutterschleimhaut eingenistet haben. In dieser Zeit von dem ersten Einnisten bis die nächsten Tage, dafür sind die größten Verluste immer festzustellen. Die meisten Nichtträchtigkeiten kommen dadurch mit zustande. Und deswegen ist da am 45. Tag plus minus ein, zwei Tage ein wichtiger zweiter Punkt. Und ich empfehle auch immer, wenn die Stuten dann auf der Weide sind im Herbst und wenn es möglich ist, rein technisch möglich ist, noch eine dritte Ultraschalluntersuchung zu machen, damit man im Herbst wirklich sicher davon ausgehen kann, dass kein Abort stattgefunden hat. Denn auf der Weide findet man die Aborte oft nicht. Das sind ja sichtbare Abgänge dann mit der Gebärmutterschleimhaut auch. Vielleicht kommt der Fuchs oder vielleicht ist es auch auf der großen Weide nicht zu sehen, sodass man sicher gehen kann im Herbst, wenn die Tiere dann häufiger wieder in den Stall kommen, dass man weiß, die Stute ist nach wie vor trächtig. Das sind so für mich immer so die drei wichtigsten Punkte. Wenn alles gut geht, ist das dann ein wichtiger Hinweis, dass man auch weiß, Mensch, ich kann mich freuen, dass das Fohlen geboren wird im nächsten Jahr.
Ganz genau. Das hoffen wir natürlich, dass das in ganz, ganz vielen Fällen dann auch so funktioniert und so passiert.
Vielleicht nur ein Punkt, wenn man sich überlegt, dass man mit seiner Stute wieder in die Zucht einsteigen möchte und das noch nicht so effektiv gemacht hatte. da sollte man unbedingt dran denken, dass man eine Stutbuchaufnahme beim zuständigen Verband mit organisiert. Denn nur wenn Stuten eingetragen sind ins Stutbuch, dann werden auch die Fohlen registriert. Das ist ein wichtiger Punkt, der oft vergessen wird, wenn man als Anfänger in die Zucht einsteigt.
Ja, ganz wichtiger Punkt, das stimmt. Das wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn alles wunderbar klappt und dann hat man diese bürokratische Hürde am Anfang quasi einfach ausgelassen. Das wäre ärgerlich, das stimmt.
Meistens sind die Verbände zwar großzügig und sagen, okay, dann machen wir das nach dem Abfohlen, aber es ist richtiger und günstiger, wenn man das vorher macht, wenn es der Verband auch mit eingebunden und weiß, genau, da erwarten wir Fohlen noch. Also es ist für beide Seiten günstiger, wenn man das vorher macht.
Gut, dann danke auch für diesen Hinweis und danke für das interessante Gespräch und die vielen, vielen Einblicke ins Thema Stutenmanagement und Fruchtbarkeit.
Ja, und ich wünsche allen Stutenhaltern, die jetzt in der Zucht aktiv werden wollen, ganz viel Erfolg. Es gehört immer ein Quäntchen Glück auch dazu. Manchmal versteht man es nicht, warum die Stute dieses Jahr, diese Saison nicht aufgenommen hat. Aber mit gutem Mut und mit Absprache über den Tierarzt sollte es eigentlich wenigstens dann in der nächsten Zuchtsaison gelingen. Viel Erfolg wünsche ich auf jeden Fall allen, die sich hier interessiert und engagieren wollen.
Sehr gut. Vielen Dank auch dafür und bis zum nächsten Mal.